SRF 1.
SRF 1 Forum.
Wohin gehen Sie in der Herbstferien? Gehen Sie in die Berge? Gehen Sie auf Paris vielleicht oder auf Kanaren? Wir Schweizer, wir reisen gerne. Wir reisen ungern. Das zeigen neueste Zahlen. 84% der Schweizer die verreisen mindestens einmal im Jahr. Und schaut man an, wie viele Leute weltweit unterwegs sind, dann ist das eine eindrückliche Zahl. Über 1 Milliarde Touristen sind im Jahr 2015 unterwegs gewesen. Bis in 15 Jahren wird sich diese Zahl sogar verdoppeln, sagen die Prognosen. 2 Milliarden Touristen auf der Suche nach einem Paradies. Was heisst das für die Umwelt, für den Tourismus und für uns Reisende? Über das redet meine Kollegin Simon Hulliger mit Gästen und mit Ihnen, die uns zuhören.
Bei mir am Tisch sind alles Leute, die sich professionell mit dem Tourismus befassen, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven. Bei uns ist Martin Wittwer. Er ist der CEO des Reiseveranstalters TUI Suisse. Gehört zur TUI Group, das ist der grösste Touristikkonzern der Welt. Herr Wittwer, wenn ihr als Reiseveranstalter gehört, dass sich in den nächsten 15 Jahren die Zahl der Touristen auf 2 Milliarden verdoppelt, löst es bei euch uneingeschränkte Freude aus, quasi 1 Milliarde zusätzliche neue potenzielle Kundinnen und Kunden?
Guten Abend. Natürlich, wenn ich das höre, weiss ich, bin ich auch happy, dass die Leute weiterhin reisen. Vor allem gerade in der heutigen Zeit, gerade in der geopolitischen Zeit, wo man denkt, oh, ich bleibe lieber daheim, bin ich eigentlich froh. Und zum Thema Völkerverständigung, dass die Leute reisen, und das finde ich sehr positiv.
Bei uns ist auch der Christian Baumgarten. Er ist Experte für Tourismus und nachhaltige Entwicklung auf internationaler Ebene. Er ist im Vorstand von Futuris. Das ist eine Nachhaltigkeitsinitiative von der deutschen Tourismusindustrie. Er ist uns aus Wien zugeschaltet. Christian Baumgarten, 1 Milliarde mehr Touristen in den nächsten 15 Jahren. Löst das bei euch das blanke Entsetzen aus?
Schönen guten Abend aus Wien. Nein, Entsetzen nicht. Das wird auch niemand helfen. Ich kenne auch die Zahlen. Es verstärkt mich aber ganz klar in dem Ansatz, dass wir da etwas ändern müssen, nämlich gemeinsam die Reisenden, die Tourismuswirtschaft und die Politik. Weil Fakt ist, dass der Tourismus etwa in den nächsten 20 Jahren seinen Ressourcenverbrauch, Wasser, Energie, Land, Lebensmittel, auch die Emissionen verdoppeln wird. Einfach aufgrund dieser Zuwächse an Reisenden. Es ist damit auch die einzige Industrie, deren Emissionen sowohl absolut wie relativ wachsen. Daher bin ich der festen Überzeugung, es gibt eine Verantwortung der Reisenden einerseits, aber auch ganz unbedingt eine Verantwortung der Tourismuswirtschaft, hier gegenzusteuern.
Und was man denn konkret könnte machen, über das wollen wir reden in dieser Stunde Forum auf SRF 1. Bei uns ist auch der Fabian Weber, er ist Dozent im Institut für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Luzern. Fabian Weber, wenn man die Entwicklung des Tourismus anschaut, ist denn jetzt so etwas wie ein Wendepunkt?
Guten Abend. Es ist tatsächlich so, dass wir heute mehr internationale Reisende, mehr internationale Ankünfte haben als je. Man kann es vielleicht nicht so an einem Punkt festmachen. Es ist nicht eine Entwicklung, die jetzt über Nacht passiert ist. Aber wir haben im Moment eine besonders grosse Dynamik im Tourismus global. Viel auch treiben durch neue Märkte, die dazukommen. Und das ist sicher speziell in dieser Zeit.
Werden es denn genau mehr Reisen? Über das wollen wir auch noch reden, das nimmt mich Wunder. Das alles in dieser Stunde Forum. Und was ich auch wissen ist, was ihr daheim meint. Reisen wir eigentlich zu viel? Zerstören wir mit unserem Reisefieber genau das, was wir eigentlich suchen, nämlich die unberührte Natur? Oder findet ihr, das ist eine riesige Chance, dass so viele Leute die Möglichkeit haben, die Welt zu entdecken? Hilft der Tourismus vielleicht sogar, dass in den Reiseländern die Natur geschützt wird? Welche Erfahrungen machen ihr? Ruft uns doch an auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222, oder schreibt uns im Internet unter srf1.ch. Und meine Kollegin Jessica Francis hat sich die Kommentare bereits angeschaut. Die Diskussion läuft schon auf srf1.ch. Was fällt auf?
Es fällt auf, dass eine ganze Reise kritische Masse von Leuten ist, die diskutieren im Internet. Und zwar ist der Tenor klar, ja, wir reisen zu viel. Eine von diesen kritischen Stimmen ist der Thomas Grossenbach aus Zürich. Er sagt, es sei doch unsinnig, über Plastiksäckchen im Alltag zu diskutieren und dabei so viel reisen, wie es gemacht wird. Und seine These, er glaubt, ganz viele Leute, die eben so viel reisen, dass sie eigentlich so eine Lifestyle-Flucht. Die würden gescheiter bei sich bleiben und sich Gedanken machen und in der Schweiz bleiben und so ihren ökologischen Fußabdruck auch kleiner behalten.
Also er meint, wir reisen zu viel. Christian Baumgartner, der so ein kritischer Beobachter sind von der Tourismusindustrie, seht ihr das auch so? Reisen wir zu viel im Moment?
Also auf der einen Seite denke ich schon, es gibt wirklich unsinnige Reisen, wo man sagen muss, die sind nicht nachhaltig, die können es auch nicht werden. So einmal eine Shoppingtour am Wochenende nach London und retour. Auf der anderen Seite denke ich, es geht vielleicht nicht nur ums weniger Reisen, sondern wir brauchen neue Wege, um besser, um anders, um nachhaltiger zu reisen. Und simples Beispiel, wenn wir einfach länger vor Ort bleiben, dafür vielleicht weniger fliegen, die gleiche Anzahl an Urlaubstagen, einen wesentlich besseren Erholungseffekt und reduzieren aber sofort unsere CO2-Emissionen durch den Flug.
Wenn ihr das gehört, Martin Witter von TUI Suisse, der Hörer, der uns geschrieben hat, wir reisen zu viel. Was sagt ihr da?
Also ich denke, wir schauen jeden Kunden aus Mündung an. Wenn jemand nicht so gerne reist, dann verstehe ich das, finde ich das so gut. Die Schweiz ist übrigens auch sehr schön. Aber ich denke noch, dass die Mobilität auch das Grundbedürfnis ist von den Leuten. Und ich habe nicht das Grundbedürfnis, reisen, etwas Neues sehen, neu entdecken und den Horizont erweitern und sagen, ach, das ist dumm. Also das ist nicht meine Meinung, sondern ich denke, reisen tut den Horizont erweitern und darum tun ich dazu sagen, das tue ich bejahen.
Wie ist es denn eigentlich, Fabian Weber? Also wer reist denn? Oder wir haben jetzt gesagt, da kommt zusätzliche Milliarden dazu. Gut, das sind Prognosen in den nächsten 15 Jahren noch. Ist Reisen immer noch ein Wohlstandsphänomen oder ist es wirklich etwas, was sich mittlerweile alle leisten
können? Es kommt auch sehr darauf an, welche Märkte man eben anschaut. Bei uns ist es tatsächlich so, dass Reisen sehr günstig geworden ist, dass sich sehr viele Reisen, auch mehrere Reisen im Jahr, können leisten.
Also bei uns in der Schweiz?
Bei uns in der Schweiz, auch in Europa. Es gibt noch ganz viele Gebiete und Länder auf der Welt, wo das bei weitem nicht so ist, was immer noch sehr kleiner, privilegierter Teil ist, der reisen kann. Trotzdem kommen die grossen Massen, die hier angekündigt sind und die zum Teil eben schon kommen, hauptsächlich aus den neuen Märkten, den sogenannten BRICS-Staaten, also da ist Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika dabei, wo immer mehr Leute sich eben auch leisten können.
Also die Milliarden kommt eigentlich aus diesen Ländern, habt ihr das Gefühl?
Es sind hauptsächlich neue Märkte, die Treiber sind für die Dynamik in diesem globalen Tourismus.
Und warum reisen wir denn? Was habt ihr das Gefühl? Christian Baumgartner, geht's auch so ein bisschen, ist es ein Statussymbol? Ist vielleicht auch das ganze Social Media etwas, das das noch so ein bisschen treibt, dass man wie sagt, ich will noch einmal her, ich will ein Foto machen und nachher meinen Freunden und Freundinnen zeigen, wo ich war?
Es gibt natürlich eine Vielzahl von Motiven und ich meine, ganz klassisch ist natürlich simpel einmal Freunde besuchen, Neues kennenlernen, neue Kultur, neue Natur, neue Länder kennenlernen. Reisen basiert ja ursprünglich auch auf Gastfreundschaft. Aber ja, es stimmt natürlich, es gibt schon auch diese getriebene Reisetätigkeit über Statussymbole, über Social Media. Und ich glaube, am schwierigsten in den Griff zu kriegen in Richtung Nachhaltigkeit ist die Gruppe an Reisenden, die einfach raus aus dem Alltag, also einfach aus einer nicht nachhaltigen Arbeitsumgebung, Wohnumgebung und so dieses bessere Leben im Urlaub sucht. Dann, wenn auch die Situation zu Hause gut ist und einigermaßen nachhaltig ist, kann man viel mehr mit offenen Augen reisen, sich mehr auf die Region einlassen und ist dann tendenziell auch viel nachhaltiger unterwegs.
Was hat jetzt das Gefühl, Martin Wittmer, der Chef von TUI Suisse, was will oder was suchen die Kundinnen und Kunden, wenn sie in eure Filialen kommen?
Also ich denke, man muss immer unterscheiden. Bedürfnisse sind so vielfältig. Und das jetzt in einem Satz zusammenzufassen, ist nicht so einfach. Aber ich denke, es gibt zwei Gruppen von Leuten. Die einen wollen reisen. Und reisen heisst, neue Länder entdecken, neue Kulturen sehen, irgendwo hergehen, wo man noch nicht kennt. Und das Zweite ist eben schon das Wort, das wir schon viel früher gesagt haben, ist Ferien. Ferien ist, am Nord hergehen, an die Wärme gehen, Sport machen, geniessen, aus den sieben Wänden ausbrechen und denken, jedes von diesen beiden Bedürfnissen tun wir sehr gerne entgegen und denken, ein gutes Angebot dazu liefern.
Und welche Bedeutung hat unberührte Natur jetzt als Verkaufsargument?
Ich denke, das ist ganz ein wichtiges Thema. Und wir als Reiseveranstalter, wir wissen, was Kapital ist. Und wir möchten natürlich auch, und darum sind wir auch dort drin sehr engagiert, dass wir können wirklich nachhaltig reisen, sprich, dass wir die Umwelt intakt behalten können.
nachhaltig reisen. Jetzt haben wir es doch schon etliche Mal gehört im Verlauf von dieser 4-Stunde Forum auf SRF 1. Und ich bin überzeugt, ganz viele, die uns zuhören, denken, ja, okay, nachhaltig reisen klingt gut, aber was genau heisst das eigentlich? Kann ich überhaupt nachhaltig reisen? Was ist denn überhaupt eine nachhaltige Reise? Laut der Welttourismusorganisation ist Tourismus dann nachhaltig, Achtung, wenn seine gegenwärtigen und zukünftigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen berücksichtigt und die Bedürfnisse der Gäste, der Industrie, der Umwelt und der Anwohner einbezogen werden. Also das ist relativ kompliziert, da ist jetzt sicher mehr oder weniger alles drin, aber es ist ein bisschen sperrig. Christian Baumgartner, könnt ihr uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel machen von einer nachhaltigen Reise?
Grundsätzlich, nachhaltiger Tourismus ist nicht etwas, was hundertprozentig und sehr einfach umzusetzen ist. Es ist immer eine Vision, auf die wir zugehen können. Es geht darum, dass alle Tourismusformen so Schritt für Schritt nachhaltiger werden.
Also es gibt eigentlich gar keinen nachhaltigen Tourismus?
Es gibt wahrscheinlich keinen hundertprozentig nachhaltigen Tourismus, weil Nachhaltigkeit immer auch ein Ausbalancieren ist. Jede Reisetätigkeit hat Emissionen. Das heißt, wir haben immer einen Umwelteffekt, egal wie nachhaltig oder wie sonst nachhaltig, wie sozial und umweltverträglich sonst die Reise ist. Was mir in dieser Diskussion wichtig ist, Nachhaltigkeit wird ganz oft aufs Umweltthema reduziert. Und es geht aber eben auch um die Kultur. Es geht darum, dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt, dass die Bevölkerung in den Destinationen etwas vom Tourismus hat. Es geht um soziale Fragestellungen, Menschenrechte und auch um Arbeitsbedingungen im Tourismus. Und das sind die Diskussionen, die oft in dieser nachhaltigen Tourismusdebatte relativ kurz kommen.
Also könnt ihr uns mal eben so eine Reise beschreiben, ganz konkret. Wenn ich jetzt eine nachhaltige Reise buche, wie sieht das zum Beispiel aus?
Wenn wir von einer Fernreise ausgehen, wäre für mich das Erste, dass ich zum Beispiel meine Flugtätigkeit über CO2-Kompensation auch gegensteuere, also dass die CO2-Kompensation weniger Auswirkungen hat. Zweitens ist, ich suche mir ein Hotel aus oder eine Unterkunft aus, die in lokalem Eigentum steht. Das heißt, ich versuche auch mit meiner Unterkunft lokale Wertschöpfung zu generieren. Ich gehe nicht in eine All-Inclusive-Anlage, sondern ich gehe zur Bevölkerung hinaus, suche mir kleine Unterkünfte, ich gehe auf die lokalen Märkte, kaufe lokale Produkte ein. Ich versuche mich vorher zu informieren. Ich gehe auch in das Reisebüro und spreche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, wie die Menschenrechtssituation dort ausschaut, wie die Arbeitsbedingungen in den Betrieben sind, die angeboten werden. Ich kann fast alle Aktivitäten, wenn ich da so einige Grundzüge befolge, nachhaltiger machen.
Und warum nicht all inclusive?
Weil tendenziell Leute in All-Inclusive-Anlagen sehr wenig Kontakt mit der lokalen Bevölkerung haben, weil das, was an Kultur in den meisten All-In-Anlagen geboten wird, einfach eine austauschbare Kultur ist. Für einen Reisenden ist es dann relativ egal, ob er in einer All-In-Anlage in Ägypten, Tunesien oder in der Türkei ist. Er bekommt einfach von der Umgebung nichts mit. Und das ist für mich so ein wesentlicher Grundsatz eines nachhaltigen Tourismus. Begegnung mit Einheimischen auf gleicher Augenhöhe.
Martin Wittmer von TUI Suisse All-Inclusive ist nicht nachhaltig.
Ja, die Frage ist vor Definition von Nachhaltigkeit. Es ist eine Reiseform und anscheinend das Bedürfnis von Kunden, so Urlaub zu machen. Und da liegen natürlich auch ganz andere Themen dahinter. Die Leute möchten gerne reisen. Sie möchten ein klares Budget haben. Und mit diesem Budget möchten sie eigentlich können kalkulieren. Ich habe natürlich der gleichen Meinung, dass man sagt, nachhaltig oder ökologisch reisen hat immer mit dem zu tun, die sozialen, aber auch die politischen und die wirtschaftlichen Werte sehen. Und ich bin überzeugt, dass der Tourismus natürlich auch wirtschaftlich sehr viel beiträgt. Und in dem Sinn tut sogar jemand, der in einem All-Inclusive ist, wirklich wirtschaftlich und der dort die Region unterstützen.
Das schafft Arbeitsplätze, Christian Baumgartner. Was ist da daran schlecht?
Es schafft natürlich Arbeitsplätze. Es ist nur die Frage, ob die Einheimischen wirklich alle Arbeitsplätze bekommen oder ob nicht das höhere und mittlere Management von den internationalen Eigentümern der All-Inclusive-Anlage quasi in die Destination importiert werden. Also die Leakages, also die Rückflüsse im Tourismus in die Industrieländer sind oft, also in vielen Destinationen gewaltig, machen 80% oder bis zu 80% der Ausgaben der Touristen aus.
Also, dass das Geld gar nicht in der Region bleibt, sondern dass es wieder zurückfließt.
Genau.
Also vielleicht, wenn man jetzt auf dem Pauschal oder im ganzen Massengeschäft ist, dann müsste man vielleicht mal ein bisschen die Länder auch anschauen. Und wenn Sie jetzt auf Tunesien schauen oder auf Ägypten schauen und die Situation anschauen von den Leuten dort und mit den Leuten reden, die jetzt einfach keine Arbeit mehr haben.
Wo keine Touristen mehr kommen.
Wo keine Touristen mehr haben. Und das ist ja vorher gesagt worden, man muss wissen, dass von 10 Arbeitsplätzen in der Welt eine Person sicher im Tourismus schafft. Und in diesen Ländern, dort ist es viel, viel stärker. Die warten, dass die Leute kommen. Die wären froh, wir reisen. Und ich bin halt überzeugt, dass ein gewisser Wohlstand, eine gewisse soziale Wohlfahrt auch gut ist für die Ökologie und am Schluss auch für die Leute. Und deshalb sollte man das nicht einfach nur negativ anschauen, sondern es gibt ganz viele positive Aspekte.
Darf ich da antworten?
Gerne.
Selbstverständlich.
Ja. Also ja, natürlich kann man nicht pauschalieren, sondern muss wirklich die Situationen im Einzelnen ansehen. Aber genau da sind wir auch dann beispielsweise bei der Verantwortung der Tourismuswirtschaft. Gerade im nordafrikanischen Raum, Tunesien, auch speziell Marokko, gibt es oftmals wenige Leute, die die entsprechende Qualifizierung haben, um im Tourismus zu arbeiten, weil die staatlichen und lokal vorhandenen Ausbildungssysteme im Tourismus nicht gut sind. Da ist dann die Verantwortung der Hotels und der internationalen Veranstalter, die eigene Hotels haben oder kooperieren, beispielsweise vor Ort in den Hotels entsprechend auch Aus- und Weiterbildungen anzubieten, damit die Bevölkerung wirklich etwas davon hat.
Der Herr Widmer hat vorher den Preis angesprochen bei All Inclusive, dass die Leute dort so ein bisschen wie eine Übersicht haben über das Budget und auch wissen, was die Reise wirklich auch kostet. Jessica Francis, du schaust online die Diskussion an und das Geld ist dort auch ein Thema, aber lustigerweise finden sie das Reisen eben nicht zu teuer, sondern zu billig.
Genau, und zwar wird wirklich die Geiz ist geil Mentalität beim Reisen wird kritisiert, zum Beispiel von Walter Mattis aus Etzig im Kanton Solothurn. Er sagt, übermietetes Personal wie Chauffeur, Zimmermädchen etc., das könnte es doch nicht sein. Und eine weitere Person, die das billige Reisen jetzt eher innerhalb von Europa auf Geschäftsreisen auch kritisiert, ist Ursula Fröhlich aus Herisau im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Sie sagt, es könnte doch nicht sein, dass man für ein Wochenende auf London können fliegen zum Shopping und dafür nicht mal muss viel zahlen. Sie wünscht sich, dass Reisen wieder so teuer wird und das Fliegen speziell, dass man wirklich muss darauf sparen, wie es früher war.
Wie es früher war, und dann nehme ich mich zu wundern, was ihr daheim, die uns zulassen, meinen, müsste Reisen wieder teurer werden? Muss es etwas kosten? Muss man darauf sparen? Muss es etwas Besonderes werden? Vor allem eben auch zu fliegen, müssen die Preise hoch. Wie seht ihr das? Läutet uns auf Telefonnummer 0848 440 222. Martin Widmer, machen doch die Preise ein bisschen höher, fliegen ein bisschen teurer. Zum Beispiel das CO2 kompensieren, das der Herr Baumgartner vorher angesprochen hat, könnte man ja gerade in den Preis reinnehmen, einfach immer.
Das ist ein sehr guter Ansatz, den ich eigentlich würde sehr gerne morgen umsetzen.
Aha.
Leider ist die Realität halt nicht ganz so. Und das bedauern wir. Sondern die Realität ist das, dass das Reisen sehr stark preistrieben ist. Und dass halt jeder Konsument gleich schaut, wo kann ich etwas am besten Preis, am günstigsten haben. Also ein praktisches Beispiel. 30% der Schweizer gehen ins Deutsche raus, gehen Reisen buchen, weil sie hoffen, sie können profitieren vom Euro. Das ist die Realität und an der kommen wir nicht vorbei.
Christian Baumgartner, ist es ein bisschen naiv zu glauben, dass die Leute mehr würden zahlen für einen Flug?
Also ich denke, wenn die CO2-Kompensation in den Preis integriert, also eingepreist wird, das ist im Verhältnis des Gesamt-Package-Preises, ist das kein großes Problem. Es ist eine Tatsache, dass die Buchungs- und die Suchmaschinen im Moment das Ranking nach dem Preis machen, dass die Buchungsmaschinen kaum anbieten, auch ein gewisses ökologisches Ranking. Es ist eine Tatsache, dass die Veranstalter sich hier zusammenreden müssten, weil der als erster damit anfängt, natürlich höhere Preise hat. Wenn das alle großen Veranstalter gleichzeitig machen, ist die Preissensibilität viel, viel geringer. Und ich glaube durchaus auch, dass der Kunde da unterschätzt wird. Also es gibt einige Umfragen, dieses Jahr, letztes Jahr, wo das Problem eher ist, dass die Reisenden zwar ökologisch und sozialverträglich reisen wollen, aber keine Informationen und keine entsprechenden Angebote dazu finden und sich deswegen einfach überfordert fühlen, zu wissen, was denn wirklich nachhaltig ist.
Ich würde gerne einen SRF1-Hörer in der Sendung begrüßen, und zwar ist das der Markus Schlegel von Intrania. Grüß dich, Herr Schlegel.
Guten Abend.
Wir reden jetzt von den Preisen und euer Votum geht auch in die Richtung.
Ja, ich glaube, das ist Selbstverantwortung und auch irgendwie gesunder Menschenverstand, dass man sich sagt, dass es nur über die Kostenwahrheit der Fliegerei geht. Wenn man es wahnsinnig schön findet, am Sonntagmorgen nach Palma de Mallorca zum Morgenessen und am Nachmittag wieder zurückzufliegen für irgendwie 40-50 Euro, Da muss man sich doch im Klaren sein, dass das irgendwie nicht aufgehen kann, ökologisch. Und ich glaube, auch Fluggesellschaften wären Gott froh, wenn es zurückgeht unter der Kostenwahrheit der Flügerei. Es wäre die Rettung von der kranken Fluggesellschaft und es wäre die Rettung von der Ökologie, wenn einfach ein Flug der Basis kostet, was kostet.
Jetzt haben wir euch ein bisschen schlecht verstanden. Zum Schluss, Herr Schlegel, vielleicht noch ganz kurz, wären ihr selber auch bereit, mehr zu zahlen für das Fliegen?
Ich zahle mehr, wenn es irgendwie sein muss. Ich zahle mehr.
Tut ihr auch kompensieren, CO2? Machen ihr das zum Beispiel?
Nein, wissen Sie, also ich fliege nur einmal pro Jahr weit weg. Also das ist einfach familiär bedingt. Und sonst, aber ich würde nie, es würde mir nie einfallen, für 40 Euro nach Palma de Mallorca zu morgen essen.
Martin Widwer, Chef von TUI Suisse. Unterschätzen ihr vielleicht Kundinnen und Kunden? Also würden sie, wären sie vielleicht sogar bereit, mehr zu zahlen?
Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Kunden und gibt ganz viele Trends und Bedürfnisse. Ich habe es vorher kurz ein bisschen erwähnt. Die Realität ist da, dass ein grosser Teil der Kunden sehr preissensibel ist und dass sie den billigsten Flug suchen und das beste Angebot stundenlang im Internet recherchieren oder eben über Grenzen gehen. Aber es sind nicht alle Kunden so und es sind nicht alle Reisenden so. Und deshalb darf man das natürlich nicht nur auf dieser Sicht anschauen, sondern es gibt viele Kunden noch, die bereit sind für Qualität. Und Qualität ist für mich am Schluss eben noch ein ökologisches, gutes Produkt, für das zu zahlen, wenn das für sie stimmt.
Fabian Weber, ihr seid Tourismuswissenschaftler. Er hat gesagt, der Herr Witwer, Kundinnen und Kunden seien sehr preissensibel. Wenn jetzt aber alle das würden machen und alle würden eben, jetzt sagen wir jetzt mal, die Kompensation vom CO2 würden einpreisen, dann wäre ja auch wieder quasi der Wettbewerb dann wieder gegeben. Gibt es so Bestrebungen, dass das könnte passieren?
Leider sieht es nicht danach aus. Ich glaube auch, dass, wenn es tatsächlich eine gemeinsame Initiative gibt, da Potenzial vorhanden wäre. Gerade im Flugbereich ist keine Kostenwahrheit da und Fluggesellschaften wären sich lang, auch im Kyoto-Protokoll, sich aktiv einzubringen oder selber Verpflichtungen zu machen. Und wie der Herr Wittmann gesagt hat, ist das ein sehr preissensibles preissensibler Bereich, die ganze Reiserei. Und der Wettbewerb ist sehr gross, läuft auch sehr vieles über den Preis mit kleinen Margen. Und insofern habe ich das Gefühl, der Schlüssel liegt auch ein Stück weit in der Kommunikation, wie man den Gästen so entsprechende Preise kann kommunizieren und wie man eben so ein Angebot wie beispielsweise eine Kompensation auch in einen Buchungsprozess integrieren.
Online, Jessica Francis, ist etwas in die Richtung reingekommen.
Ja, es gibt einen Hörer, den Daniel Grennefelder, und er kritisiert jetzt in dem Fall gerade mit den Billigfluggesellschaften auch Behörden, die das quasi tolerieren und sagt, solange das so Billigfluggesellschaften eben wie Pilzen aus dem Boden schiessen, sei es ja klar, dass die Leute dann auch darauf aufspringen.
Christian Baumgartner als kritischer Beobachter von dieser Branche, müsste da der Staat mehr machen?
Ich glaube, die Verantwortung liegt sowohl beim Reisenden wie beim Veranstalter oder bei der Tourismuswirtschaft wie auch bei den Staaten. Also wenn wir einen Blick auf die Automobilindustrie werfen, auch dort haben die Firmen nicht freiwillig emissionsärmere Modelle auf den Markt gebracht. Auch der Konsument hat das nicht nachgefragt, sondern da war einfach klar, da gibt es eine politische Verantwortung. Wenn die Wirtschaft das nicht selbst macht, muss es über Regelungen gehen. Ich sehe das im Tourismus auch. Ich wundere mich eher, ich sehe schon, dass es etwas in die Richtung geht. Es gibt jetzt zumindest in der EU eine CSR-Berichtspflicht für die großen Unternehmen. Es gibt nächstes Jahr 2017 das internationale Jahr des nachhaltigen Tourismus. Es gibt auch die ICAO, also der Dachverband der Fluglinien. Die werden im September noch etwas zum Thema Emission Trading, also Emissionshandel bei den Flügen sagen. Also es gibt zunehmend Druck. Ich wundere mich eher, dass die Tourismuswirtschaft hier nicht auch proaktiv Maßnahmen setzt, die sie dann durchaus auch im Marketing positiv umsetzen könnte.
Martin Widwer, ist sie da angesprochen.
Ich bin natürlich absolut einverstanden mit dem Votum. Und was wir machen, ich kann sagen, was wir machen, das ist, wir haben eine strategische Ausrichtung auf die nächsten 5 Jahre, wo wir ganz klare Zielwerte formulieren. Wie können wir eigentlich die Emissionen reduzieren? Wie können wir nachhaltiger Tourismus machen? Ist das bei den Airlines? Ist das bei den Hotels? Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Aspekt. Also bei uns läuft das in unserem Konzern so mit dem englischen Schlagwort halt Better Holidays, Better World. Und ich denke, da ist das Unternehmen gefordert, in diese Richtung die richtigen Massnahmen zu setzen und vor allem auch Geld zu investieren.
Jetzt schauen wir doch mal die verschiedenen Akteure an, der Reiseveranstalter, Martin Widmer als Chef von TUI Suisse. Wir haben es schon gehört, die Branche ist sehr unter Druck. Also der Wettbewerb ist gross, die Konkurrenz ist hart. Dazu kommt die geopolitische Lage, was sicher auch schwierig macht mit Terrorismus, mit Krisen in verschiedenen Reiseländern. Wie oft in so einem Arbeitsalltag von euch ist Nachhaltigkeit ein Thema?
Jetzt bei uns oder direkt im Verkaufsprozess ist eigentlich vom Kunden das Thema Nachhaltigkeit.
Jetzt bei euch als CEO, ist das etwas, das ihr euch täglich damit beschäftigt?
Nein, es ist kein tägliches Thema. Und wie ich vorher natürlich gesagt habe, es ist ein strategisches Thema. Und in so einem grossen Konzern ist das eigentlich ganz wichtig, dass man Leute hat, Organisation hat, die das sehr gezielt vorwärts treibt. Wie im täglichen Alltag würde es einfach untergehen. Wir sind überzeugt und ich selber erlebe das so, dass wenn wir gute ökologische Produkte haben und Kunden mal in der Ferien sind, kann ich auch mal ein Beispiel nennen, dann kommen die Kunden dort wieder zurück.
Jetzt wollt ihr aber Reisen in die Dominikanische Republik oder nach Thailand fördern, seht ihr Chancen für einen Wachstumsschub. Ist es denn nachhaltig, wenn man so Fernreisen, quasi Langstreckenreisen fördert?
Ich tue sie nicht fördern. Die Leute möchten gerne in die Fernstrecke fliegen. Und wenn sie in die Fernstrecke fliegen, dann schauen wir, dass wir eben ein nachhaltiges oder ein Produkt anbieten können, das eigentlich unseren Kunden entspricht.
Ist dein Baumgarten der Schnaufen gerade irgendwie? Wir hören euch aus Wien zugeschaltet.
Naja, also ich denke mir schon, dass das Angebot auch die Nachfrage bestimmt. Also insofern ist es mir ein bisschen zu einfach, wenn die Tourismuswirtschaft immer sagt, wir erfüllen ja nur die Bedürfnisse der Kunden. Ich gebe dem Herrn Witter vollkommen recht, als CEO kann er sich nicht um alles kümmern und es braucht einfach einen guten oder eine gute Nachhaltigkeitsbeauftragte im Konzern. Die muss dann aber auch gehört werden. Und ich höre das sehr gern, sehr positiv, wenn er über Zielwerte spricht, könnte man sich natürlich im Detail anschauen. Mich würde dann auch noch interessieren, er hat jetzt immer über die TUI Umweltziele gesprochen. Mich würde interessieren, ob die Nachhaltigkeitsstrategie eben auch soziale Aspekte und Arbeitsbedingungen und Menschenrechte inkludiert.
Also ich denke, wenn Sie bei uns auf die Internetseite gehen und die ganze Nachhaltigkeitsstrategie nachlesen, die sehr dokumentiert ist, ist das einer der wichtigsten Punkte, wie Sie richtig sagen. Es gibt ja nicht nur die ökologische Situation, es gibt eben auch die sozialen Aspekte vor Ort, die man muss berücksichtigen muss. Und da sind wir dran, mit den lokalen Behörden, mit den Institutionen, schauen, wie können wir unsere Welt so auch in Zukunft darstellen, dass eben die Leute auch reisen. Weil wenn wir das nicht machen, dann ist ja das so wie auf einem Ast, wo ich sitze, wo ich daran absage, wie das kann nicht funktionieren. Wir wollen ja auch noch morgen Reisen verkaufen.
Ich würde gerne einen weiteren SRF1-Hörer in der Sendung begrüßen, Hörerin Ingrid Mühli, wieder aus dem Tessin. Grüß dich, Frau Mühli.
Jawohl, guten Abend. Ich habe die Sendung bis jetzt mit Interesse verfolgt und für mich sollte es einfach generell sein, das Reisen, sei das mit Flugzeug, sei das mit Zug, mit Auto, sei das Übernachten, sei das Kosten, Unterhalt. Es sollte einfach wirklich kostendeckend sein.
Also das quasi heisst, Kostenwahrheit. Und ihr wärt auch bereit, die Preise zu zahlen, Frau Mühli?
Ja.
Und wenn sich das nicht mehr alle könnten leisten?
Ja, dann reisen wir halt weniger, aber vielleicht machen wir dann auch weniger Luftlöcher.
Frau Mühli, merci vielmals, dass ihr euch angerufen habt. Auch das wieder ein Votum für höhere Preise. Also mehr, man soll mehr zahlen, quasi der Wert einer Reise müsse gesteigert werden. Ich würde gerne noch mal schnell auf die Verantwortung kommen, die eben wir Kundinnen und Kunden auch haben. Frau Mühli hat gesagt, sie wäre bereit, mehr zu zahlen. Es ist ja so, dass quasi 60% angeben, dass sie eigentlich gerne nachhaltiger reisen wollen. Wenn man aber schaut, für wie viel Prozent das Nachhaltigkeit wirklich das wichtigste Argument ist, wenn sie eine Reise buchen, dann sind es nur noch 2%. Also was genau läuft hier falsch? Also Christian Baumgartner, ihr seid Experte für nachhaltige Tourismusentwicklung und auch so ein kritischer Beobachter. Sollte ihr vielleicht gerade auch NGOs vielleicht mehr machen, besser informieren?
Ich glaube, die NGOs machen ganz, ganz viel Arbeit, aber es ist tatsächlich so, es sagen auch über 40% der Reisenden, die Interesse an Nachhaltigkeit haben, dass sie mehr Informationen brauchen. Es finden ganz wenige Prozent der Reisenden, finden es einfach, nachhaltige Produkte zu finden. Und also ich glaube, die nachhaltigen Produkte, wenn es die gibt, auch in die Auslage zu stellen, ist nicht die Aufgabe der NGOs, sondern sehr wohl der Tourismuswirtschaft, die diese Produkte auch verkaufen will.
Also solltet ihr mehr quasi mit solchen Sachen auch werben, Herr Wittler?
Ich denke, das ist ein guter Punkt. Und so eine Sendung tut dann ja immer wieder ein bisschen zum Gedanken anregen. Und wenn ich ein bisschen zuhöre, denke ich vielleicht schon, dass man die Chance hat, die Themen, die wir machen, und wir machen wirklich auch viele gute Themen, so nach dem Motto, tue Gutes, sprich darüber, ein bisschen mehr darüber zu reden, wie das kann vielleicht eine gewisse Bewusstseinsveränderung geben.
Fabian Weber, Tourismuswissenschaftler, euch juckt so gerade.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ein Gast nicht ins Reisebüro kommt und sagt, ich möchte gerne eine nachhaltige Reise. Aber viele Studien zeigen auch, dass wenn Gäste vergleichbare Angebote haben, sie eben sehr wohl sich interessieren auch, dass ihre Reise nicht negative Auswirkungen hat im Umweltbereich oder im sozialen Bereich. Da gibt es auch Studien dazu, die das belegen. Und insofern gibt es da durchaus eine Bereitschaft. Das ist vielleicht nicht das erste Kriterium, wenn man eine Reise aussucht. Aber wenn man sich entschieden hat, vielleicht wohnen und was für eine Art von Ferien, dann kann das sehr wohl ein Argument sein, dass Gäste eben auch dann das entsprechend nachhaltigere Angebot wählen.
Es hat eine aktuelle Umfrage von der Branchenorganisation, vom Reiseverband, hat das gezeigt, dass eigentlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Reisebüros selber eigentlich ein Bedürfnis hätten nach mehr Informationen, aber es sei einfach halt immer noch wahnsinnig komplex mit dieser Nachhaltigkeit und so verbindliche Standards seien einfach noch nicht so vorhanden. Also ist da auch noch wie zu wenig passiert eigentlich?
Das ist sicher viel Potenzial, einerseits von der Nachfrageseite, die oft nicht recht weiss, mit dem Begriff umzugehen, die oft auch nicht versteht oder ein unterschiedliches Verständnis hat davon. Und dann sicher auch bei denen, die in der Beratung tätig sind, die je nachdem auch überfordert sind oder eben zu wenig kennen, was heisst denn jetzt alles genau, oder auch, was haben wir überhaupt für Angebote. Und das wäre wieder der Punkt, man muss dann auch die entsprechenden Angebote haben, die man interessierten Kunden kann anbieten.
Online, Jessica Francis, ist etwas noch reingekommen.
Genau, und so gerade jetzt hat der Heiner Zumbr rund ums Winterthur ganz einen neuen Aspekt in die Diskussion gebracht. Und zwar hat er gesagt, wir Schweizer reisen viel zu wenig. Und eben gerade dort, wo es nicht Massentourismus ist, sondern Individualreisen, nachhaltige Reisen, genau dort sollten wir eigentlich viel mehr reisen, um auch eine bessere Realität von der Welt außerhalb der Schweiz zu bekommen.
Christian Baumgartner, sollten wir mehr reisen?
Wie gesagt, wir sollten anders reisen, wenn wir es schaffen, genau diese anderen Realitäten, die Lebensrealitäten in den Destinationen zu erfahren, zu erleben, zu sehen, trägt das natürlich zu einer Horizonterweiterung bei und hat auch positive Auswirkungen, keine Frage.
Aber kann man denn sagen, dass Individualreisen, also Leute, die einfach so selber drauf losgehen, dass das immer nachhaltiger ist, als wenn man eine Pauschalreise bucht? So einfach ist das nicht, oder?
Nein, das wäre tatsächlich viel zu einfach. Also es gibt Individualreisende, die sind tatsächlich viel sensibler. Es gibt Individualreisende, die kümmern sich überhaupt nicht und zerstören sehr viel. Es gibt Reiseveranstalter, die sehr viel Wert auf ihre nachhaltigen Produkte setzen und andere. Also so vereinfachend kann man das tatsächlich nicht sagen.
SRF1-Hörer ist wieder am Telefon. Und zwar ist das der Herr oder die Frau Stahlberger von Zürich oder Bad Ragaz. Grüß euch.
Grüß euch wohl. Herr Stahlberger, kommen wir aus Bad Ragaz, aber ich arbeite.
Ah, da wissen wir doch gerade schon einiges von euch. Grüß euch, Herr Stahlberger. Wir hören euch nicht so gut, ihr müsst euch, glaube ich, ein bisschen kurz fassen.
Meine Meinung wäre einfach, dass man nachhaltige Reisen sollte anbieten und auch fördern und bewerben, aber nicht generell zwingen, da meiner Meinung nach eine mündige Person selber entscheiden kann, ob sie möchte, sagen Sie, nachhaltige Reisen oder nicht. Das beste Beispiel da drin, wäre Kollegin Mutter von drei Kindern allein erzählt, wenn die Reisen teurer werden, dann werden die Kinder nicht mehr gehen können und somit auch Fremde nicht mehr kennenlernen und auch eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, die dann eher aufkommt.
Merci vielmals für das Votum. Wir geben das gerne Christian Baumgartner weiter. Wettet oder verunmöglicht ihr mit eurer Strategie quasi diesen Kindern zu reisen?
Ich würde da gerne noch was zum Thema Preis sagen, weil wir jetzt so den Eindruck erwecken, dass nachhaltiges Reisen automatisch teurer ist. Das ist nicht so. Das ist tatsächlich so, wenn wir über CO2-Kompensation reden. In vielen anderen Bereichen kann ein nachhaltiger und ein umweltgerechterer Umgang mit den Ressourcen deutlich Geld sparen. Beispiel Lebensmittel. Die meisten Hotels haben heute Buffet, servieren nicht mehr. Am Buffet werden 30-50% der Lebensmittel und der Speisen danach weggeworfen. Hier könnte man deutlich mehr einsparen, auch im Sinne der Veranstalter. Beispiel Wasser. Ein Hotel kann über simple Wassersparmaßnahmen und ein gut trainiertes Personal im Zimmerservice jährlich bis zu 15.000 Euro Wasserkosten sparen. Also ich glaube, da gibt es viele Bereiche, wo das durchaus eine Win-Win-Strategie ist. Also ein generelles Votum dafür, nachhaltiger Tourismus ist nicht automatisch teurer.
Herr Stahlberger?
Seid ihr noch da? Ich bin noch da, ja. Ich habe mich jetzt nicht auf die Nachhaltigkeit bezogen, weil da bin ich absolut dafür, dass man reduziert. Ich habe mich mehr aufs Votum bezogen, dass man Reisen zu billig sind und sollte teurer machen.
Also wegen Flüge und wegen Kompensieren.
Genau.
Merci vielmals, Herr Stahlberger, dass ihr angerufen. Herzlichen Dank. Christian Baumgartner hat jetzt vorher die Beispiele angesprochen, die unserem Hörer, Herr Stahlberger, auch entsprochen haben, dort, wo man könnte etwas machen. Aber wer sollte dort etwas machen? Sagt das mal konkret. Wer sollte dort schauen, dass eben nicht so viel Wasser verbraucht wird und nicht so viel Essen im Köder landet?
Wenn Sie mich fragen, jetzt kann das für mich ganz kleine Aufgabe der Tourismuswirtschaft. Sie würde Geld sparen, sie muss Interesse daran haben. Das sind auch Dinge, die man durchaus in der Kommunikation zum Kunden positiv hervorheben kann, die also bei einem Teil der Kunden auch Interesse erwecken. Das ist für mich die Verantwortung der Tourismuswirtschaft, hier an den Ressourcen zu sparen.
Martin Wittmer, die sind Teil von dieser Wirtschaft.
Ja, und ich denke, ich kann eigentlich in das Thema nur sagen, ja. Ein Punkt finde ich ganz wichtig. Auf der einen Seite diskutieren wir ja von Kompensation. Ich denke weniger, dass der Kunde sollte kompensieren, sondern wir sehen die Verantwortung in dem, dass wir Produkte, also Hotels und Airlines so gestalten oder dort so investieren, dass eben der CO2-Ausstoß kleiner wird. Ein konkretes Beispiel, und das sehe ich auch so, in diesen Hotels, die wir übrigens auszeichnen, mit den Umweltchampions bei den Hotels auszeichnen, dort schauen wir genau, ob die Hotels nachhaltig wieder Wasser verwenden, ob sie nachhaltig zum Beispiel etwas pflanzen im Garten. Und wenn man das eigentlich richtig macht, wird die Reise nicht günstiger oder nicht teurer, Entschuldigung, sondern kann man den gleichen Preis halten. Also ich glaube nicht, dass der Konsument muss Kompensation machen muss, sondern ich denke, und das machen wir in unserer Branche, sondern dass wir investieren in Airlines, zum Beispiel jetzt in ganze Dream Airlines, also die ganzen Flüger, die einfach weniger CO2-Ausstoß haben. Und das ist unsere Pflicht und das machen wir auch.
Online meldet sich wieder, da laufen wieder etwas, Jessica.
Ja, und zwar gibt es einzelne Hörer, die uns geschrieben haben, wie sie Ferien machen, die auch sagen, sie glauben, sie dürfen umweltkompatibel Ferien machen. Und einer davon ist der Frank Moore aus Bern. Er sagt, sie gehen einfach nicht mit dem Flugzeug, sondern sie gehen mit dem Zug, sie gehen mit dem Auto, sie gehen mit dem Velo, vorzugsweise in der Schweiz oder im näheren Ausland. Er findet, das ist umweltkompatibel und hat hier für sich als Konsument kein schlechtes Gefühl.
Zu Recht, Christian Baumgartner.
Also wenn man das Auto aus dieser Liste der Verkehrsmittel streicht, würde ich das absolut unterstreichen.
Ich würde jetzt gerne mal schnell ein Fenster auftun und mal die Nachhaltigkeit kurz verlassen, und zwar ein Fenster Richtung Holland. Weil wir haben jetzt viel vom Tourismus geredet und auch davon geredet, dass eben 1 Milliarde noch dazukommt zu dieser Milliarde. Also dass wirklich Massen unterwegs sind, Touristen, die diese Welt bereisen. Und da gibt es so verschiedene Touristen-Hotspots. Also das sind nicht nur irgendwie Strände in Thailand oder Kulturgüter in Südamerika. Es gibt auch Plätze in Europa, wo von Touristen regelrecht überschwemmt werden. Zum Beispiel eben Amsterdam. Mehr als 17 Millionen Menschen besuchen die Stadt jedes Jahr. Vor 10 Jahren waren es 4-mal weniger. Also 17 Millionen Touristen pro Jahr. Und zum Vergleich, Amsterdam hat weniger als 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Und noch eine weitere Zahl, mehr als 14'000 Wohnungen werden in Amsterdam über die Plattform Airbnb vermietet. Das sind Wohnungen, die so auf dem Wohnungsmarkt fehlen. Der einheimischen Bevölkerung dort stinkt es langsam. Und ich habe mit der Elsbeth Gucker geredet. Sie ist unsere Korrespondentin in Holland. Sie lebt in Amsterdam und sie kennt die Sorgen der Einheimischen.
Es gibt eine ganze Palette von Klagen. Am wichtigsten sind, glaube ich, die Lärmbelästigungen, Overlast, wie man dem hier sagt. Es sind Klagen von Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich beschweren, weil Airbnb-Gäste die ganze Nacht durch einen Krawall machen. Oder es wird geklagt über Touristengruppen, die mitten in der Nacht lauthaleien durch die Innenstadt laufen, was nicht nur am Wochenende vorkommt. Es gibt allgemeine Klagen, zum Beispiel, dass man in der Innenstadt überhaupt nicht mehr durchkommt, dass es überall gestunken voll ist und dass auch die Beizen voll sind. Und ganz viele Leute stört es enorm, dass fast jede Woche wieder irgendwo ein traditionelles Geschäft zutun muss, weil die Miete zu hoch ist worden und dass so ein solches traditionelles Geschäft mit einer billigen Snackbar oder einem Glassaladen ersetzt wird, also mit Gewerbe, wo sein Angebot in erster Linie an Touristen anrichtet.
Und wie geht die Stadt mit den Sorgen der Bewohnerinnen und Bewohner um?
Sie werden ernst genommen. Endlich ernst genommen, muss man sagen. Es ist nämlich feierlich lang gegangen, bis die Stadtbehörden auch wirklich wollen eingesehen, dass Amsterdam ein Problem hat mit den Touristen. Mittlerweile wird aber sehr viel gemacht. Es gibt eine Meldestelle, wo die Einheimischen ihre Klagen über zum Beispiel problematische Airbnb-Gäste können deponieren können. Und je nachdem, was die Kontrolleure dann finden, wird das betreffende Airbnb geschlossen. Die Stadt hilft, wo sie kann und sie vermittelt. Natürlich findet ein Teil der Bevölkerung, dass das nicht lange, dass das nicht genug sei. Aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Oder anders gesagt, bei der Stadt ist man sich unterdessen der Problematik wirklich sehr, sehr bewusst.
Jetzt ist ja der Tourismus ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Man könnte ja sagen, die Stadt könnte ja sagen, kommt nicht mehr zu uns, wir wollen keine Touristen mehr. Wird der Tourismus gleich immer noch gefördert in Amsterdam?
Ja und nein. Also den Touristen abraten, auf Amsterdam zu kommen, so weit ist man hier nicht. Oder noch nicht, muss ich vielleicht sagen. Das Amsterdamer Tourismusbüro probiert eher, die Touristen besser zu verteilen. Es macht im Moment ganz viel Reklame für die Aussenquartiere, also richtig so eine Kampagne. Ich denke, das ist gut und recht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das auch wirklich etwas bringt. Wer das erste Mal auf Amsterdam kommt, ja, der will den Grachtengürtel sehen und das Rijksmuseum und das Anne-Frank-Haus und so weiter. Das liegt auf der Hand. Was man aber auch noch probiert, das ist, Touristenschar so weit zu bringen, dass sie nicht in Amsterdam, sondern zum Beispiel in Rotterdam oder in Haarlem übernachtet. Sogar der Bürgermeister hat kürzlich dazu aufgerufen. Mit dem Zug ist man in einer Stunde in Rotterdam oder in etwa 20 Minuten in Haarlem. Wer dort übernachtet, könnte dann einfach einen Tagesausflug auf Amsterdam machen. Das ist der Gedanke hier.
Also der Bürgermeister von Amsterdam hat aufgefordert, dass die Leute nicht in seiner Stadt übernachten, sondern in einer anderen. Ist ja doch noch bemerkenswert, oder?
Das hat er tatsächlich gemacht. Man hat auch aufgehorcht, aber es zeigt vielleicht, wie verzweifelt, dass man doch bis zu einem gewissen Grad ist in Amsterdam.
Fabian Weber, Tourismusfachmann, der hat sich auch mit so Hotspots auseinandergesetzt. Wenn man jetzt das hört, dass eben auch so europäische Städte, eben man kennt das von Venedig sicher schon länger oder auch Barcelona, aber so andere Städte jetzt wirklich auf einmal Mühe bekommen mit den Massen, ist das wirklich so wie eine neue Entwicklung?
Ja, das ist schon eine neue Entwicklung. Es gibt verschiedene Spots auf der Welt, wo man schon länger zu viele Touristen hat. Machu Picchu, Galapagos, Barrier Reef. Dort verschärft sich zum Teil noch, aber dass die europäischen Städte so stark in den Medien auch sind und an verschiedenen Orten, eben Amsterdam, Barcelona, aber auch Prag, Wien sind Städte, die an verschiedenen Stellen neue Probleme haben durch die hohe Intensität des Tourismus.
Könnte man das sagen, Christian Baumgartner, dass wenn wir quasi die Touristenmasse jetzt mal wie vor der Haustür haben, dass das unser Reiseverhalten dann vielleicht auch verändert, dass das wie ein Bewusstsein vielleicht schärft, was das heisst, wenn wir eben dort neue Touristen sind?
Nein, das sehe ich gar nicht. Den Zusammenhang, den, glaube ich, stellen die Einheimischen hier nicht her. In Wien haben wir die Situation Gott sei Dank nicht, auch wenn Fabian das so gesagt hat. Wien ist da relativ entspannt. In Berlin kenne ich tatsächlich einige Viertel, wo die Bevölkerung auf die Barrikaden geht, weil es einfach zu viele Touristen gibt. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für die Stadtplanung und für die touristische Planung in den Städten. Aber die Erkenntnis, dass wenn wir viele Touristen bei uns haben und die uns hier auf die Nerven gehen, wir dann anders reisen, den Zusammenhang sehe ich leider gar nicht.
Kann man denn etwas machen? Also Mallorca hat es ja probiert, oder? Die haben eine sogenannte Touristensteuer eingeführt dieses Jahr, wo jeder Tourist 50 Cent bis etwa 2 Euro pro Nacht muss zahlen, Geld, das nachher eben für eine nachhaltige Tourismusentwicklung soll eingesetzt werden. Ist das eine Möglichkeit, wie man so Touristenmassen, sag ich jetzt mal, können steuern, Fabian Weber?
Ja, es ist an verschiedenen Orten werden Massnahmen diskutiert. Auch Venedig hat sich überlegt, sie haben eine Zeit lang die Kreuzfahrtschiffe aus dem Canale Grande verbannt. Das hat einen Gerichtsbeschluss wieder rückgängig gemacht. In Barcelona hat man ein Moratorium, einen Baustopp gemacht für neue Hotelinfrastrukturen und vor allem für Wohnungen, die nicht mehr touristisch vermietet werden als Übergangslösung. Auf den Balearen hat man früher noch schon mal so einen Versuch gehabt mit der Ökosteuer, wo man dann wieder rückgängig hat müssen machen, quasi auf Druck von der Reisebranche. Im Moment ist der Leidensdruck so hoch, dass es dort funktioniert. Ist die Frage, von wie lange?
Es gibt dort auch schon wieder mächtigen Widerspruch von der Hotellerie. Christian Baumgartner, ihr beschäftigt euch auch schon sehr lange mit so touristischen Themen. Gibt es denn so wie eine Art kritischen Punkt, wo man wie sagt, wenn die Massentouristen zu gross werden, man kann wie nicht mehr zurück irgendwie, oder der Weg zu einem sanfteren, zu einem nachhaltigen Tourismus ist fast nicht mehr möglich?
Den gibt es situationsbedingt natürlich immer. Und das ist aber halt die Frage, wo sind die Probleme? Liegen sie eher im ökologischen Bereich, Galapagos, oder liegen sie im sozialen Bereich, Barcelona oder Berlin? Also worüber sprechen wir? Jetzt noch einmal diesen Städtetourismus anzusprechen. Ich glaube, da hat der große Widerstand auch der Bevölkerung und der Aufschrei in dem Moment begonnen, wie Airbnb einfach so wirklich stark auf den Markt gedrängt ist, weil hier einfach die Touristen dann in den Wohnbereich der Einheimischen, also in die Häuser quasi eindringen und einzelne Wohnungen belegen können. Ich glaube, wir müssen wirklich da dieses Airbnb und Shared Economy insgesamt touristisch in den Griff kriegen, dann wird sich in vielen dieser Städte auch die Situation wieder entspannen.
Das Airbnb, wo Leute ihre Wohnungen quasi via Internet anderen vermieten. Martin Witzel, ich denke, da spricht er euch sehr aus dem Herz, oder?
Ja, ich denke, Airbnb ist ja auch ein Thema vom Preis. Und sind wir beim Preisthema, wieso sucht das der Kunde, wie es nochmal günstiger ist? Und so dreht sich das ganze Rad. Und die Diskussion kann man ja eigentlich nur, oder die Thematik kann man eben nur lösen, wenn alle Beteiligten eine Lösung suchen. Politik, manchmal muss man aufpassen, was Politik sagt, wenn der Politiker redet, aber Politik, vor Ort die Hotellerie, aber natürlich auch die ganzen Sozialen und Menschen, die das müssen aushalten. Und ich denke, eine Strategie muss langfristig sein und man kann nur langfristig gewisse Trends verändern und manchmal braucht das ein bisschen Zeit, aber am Schluss wird der Markt alles regulieren. Also zum Thema Mallorca, wenn zu viele Leute auf Mallorca gehen, das ist jetzt eine schlechte Botschaft, dann werden die Preise einfach nächstes Jahr teurer, weil es ist ganz, ganz simpel, wie der Schuh gelehrt, Angebot und Nachfrage. Und wir sind halt in einer freien Marktwirtschaft. Und also, der Markt wird es regeln. Da bin ich überzeugt, da braucht es keinen Staat.
Also, aber braucht es eine Strategie von euch oder eben nicht? Oder regelt es der Markt wie von einem?
Nein, wir selber müssen eine Strategie haben. Wir sind offen, mit den Institutionen das zu lösen. Aber ich denke, man muss auch aufpassen, dass man es nicht reglementieren kann, sondern es ist eben wirklich ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Und das Interesse eines Reiseveranstalters ist ja auch in der Zukunft, das schon einmal gesagt, Reisen können anzubieten. Darum müssen wir aus TUI in diesen Bereich investieren.
Christian Baumgartner, wird es euch auch noch fragen. Der Markt regelt alles.
Sie haben mich ganz am Anfang gefragt, ob mich die Vision der 1 Milliarde zusätzlichen Tourismus entsetzt. Da habe ich Nein gesagt. Mich würde es jetzt entsetzen, wenn wir den Markt die Regulierung überlassen. Weil dann funktioniert das so, dass die Touristen eine Destination kaputt machen, wie die Costa Brava zum Beispiel. Für die Touristen ist es einfach, die gehen dann in die nächste Destination. Für die Reiseveranstalter ist es auch einfach, die verkaufen eine andere Destination. Aber für die Menschen in der Destination ist das eine Katastrophe. Und das würde ich gerne verhindern.
Ja, absolut einig.
Am Telefon der Rudi Marti aus dem Elsass. Grüß dich, Herr Marti. Ihr seid früher, lesen oder jung sie, enorm viel gereist.
Ja, enorm viel. Es ist ja so, ich hatte die Möglichkeit zu studieren in Vancouver, Kanada und später mal als Weiterbildung in Hawaii. Und bei diesen Gelegenheiten habe ich die Möglichkeiten erfasst, dass ich konnte die Welt kennenlernen. Und da habe ich einfach, ja, ich habe das als ein grosses Privileg empfunden, dass ich das machen konnte. Aber wenn ich sehe, dass einfach in der Zeit seither viele Leute mit der ganzen Familie irgendwie Badeferien in der Karibik machen oder in Ägypten und so weiter, dann finde ich das einfach das bringt lang nicht so viel, wenn ich damals als junger Mensch können erfahren.
Also man sollte wie länger Zeit haben und dass Sie vielleicht, darf ich das genau aufnehmen, Herr Marti, auch die Arbeitgeber angesprochen, auch das war ein Hörer, der sich online gemeldet hat. Schauen meine Kollegin an, wo findet, eigentlich sollten die Arbeitgeber uns mehr Ferien geben.
Er sagt einfach, dann hat man auch mehr Zeit, um eben wirklich die Reise machen und um die Welt kennenlernen.
Und um das Konzept, das ihr am Anfang gesagt habt, Herr Baumgartner, lieber weniger, dafür längere Ferien, das bedingt natürlich eben auch, dass man längere Ferien hat. Rudi Marti, merci vielmals, dass ihr habt angerufen. Ich würde gerne langsam Richtung Schlussrunde einbiegen. Schauen wir doch noch schnell kurz in die Zukunft. Nächstes Jahr, ihr habt es schon angesprochen, Herr Baumgartner, ist das UNO-Jahr für nachhaltigen Tourismus. Fabian Weber, vielleicht ganz kurz, was kann so ein UNO-Jahr bewirken?
Das wird sich zeigen. Die Hoffnung ist natürlich, dass es sensibilisieren kann auf allen Ebenen. Also einerseits in der Tourismuswirtschaft, aber auch bei der Nachfrage, also bei den Reisenden, dass man mehr Bewusstsein erlangt für das Thema und sich vielleicht eben auch ein bisschen mehr Gedanken macht dazu, wo und wie man reist.
Wo und wie man reist? Christian Baumgartner, wo würdet ihr, wenn ihr jetzt könntet, den Hebel ganz konkret ansetzen?
Es gibt so viele Dinge und ich glaube, wir müssen vermeiden, dass wir glauben, es gibt ein Patentrezept und wir müssen nur an einem Hebel drehen oder an einem Rad drehen und es verändert sich etwas. Wie gesagt, ich glaube, dass die Verantwortung sowohl bei den Reisenden wie bei der Wirtschaft wie bei der Politik liegt. Und vielleicht ist der Ansatz, dass wir uns da mal wirklich zusammenfinden müssen und eine klare Strategie brauchen und einfach runterdeklinieren, was Nachhaltigkeit heißt und eine Aufgabenverteilung machen, wer die jeweils eigene Verantwortung wie optimal umsetzen kann.
Also wie zusammen an einem runden Tisch sitzen?
Ein großer runder Tisch, ja.
Wären Sie da auch dabei, Martin Wittwer?
Ja, sicher. Sind wir heute schon dabei? Das ist ja nicht etwas Neues, sondern dass man muss Thematik gemeinsam lösen, das ist für uns ganz wichtig, ja.
Und wo würdet ihr den Hebel ansetzen?
Ja, wir natürlich von der Reisebranche, wir wollen natürlich das Reisen fördern. Wir möchten, dass die Leute mehr sehen. Wir möchten den Horizont und die Völkerverständigung nicht aufheben. Aber, wo wir den Hebel ansetzen, ist, Nebenwirkungen gemeinsam reduzieren. Und das finde ich nachher sinnvolle Reisen.
Ganz zum Schluss noch schnell. Wo würdet ihr, wenn ihr jetzt morgen in die Ferien könntet, wo würdet ihr hergehen, Fabian Weber?
Wahrscheinlich müsste ich mich zuerst eben informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Aber so im Herbst sicher schön in die Berge zu gehen, noch ein bisschen Sonne zu geniessen, hoffentlich, und ein bisschen Weitblick. Würde mich schauen, was da für Angebote gibt.
In den Schweizer Bergen, Martin Wittwer, wo würde es euch herziehen?
Ja gut, ich kann ja morgen wieder arbeiten, da kann ich irgendwie einen Traum sagen und jetzt muss ich den Traum halt sagen, dass er auch stimmt da innen. Am liebsten möchte ich natürlich ganz weit weg, das wäre ich auf Maui, weil ich sehr, sehr gerne surfen und einfach die Wellen habe. Und wenn ich nicht zu kurz heute bleibe ich das Jahr dort.
Christian Baumgartner, wo würdet ihr gerne hergehen morgen?
Finde ich gut. Also ich würde entweder auch in die Alpen gehen, noch den Bergsommer genießen, oder aber, ich war jetzt 5 Jahre in einem großen Projekt, immer wieder in Kirgisistan, ist ein tolles Land. Ich würde gerne noch einmal Bergurlaub länger in Kirgisistan machen, dann aber selbstverständlich meinen Flug kompensieren und möglichst lange bleiben.
Ich danke euch herzlich für das Gespräch. Merci vielmals.
SRF 1 Forum.
Gäste von meiner Kollegin Simone Hulliger sind sie, der Fabian Webb.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.